Ja, schönen guten Morgen. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder bei euch zu sein. Wir sind ja mittlerweile etwas über 11 Jahre, dass wir hier die Gemeinde verlassen haben und in Köln mit der Gemeinde gestartet haben. Aber wir kommen wieder gerne zu euch zurück. Wir sehen immer mal wieder neue Gesichter hier, wenn wir so einmal im Jahr kommen. Ja. Jeder, der so ein eigenes Haus und Garten hat, weiß, da gibt es immer mal was zu tun. Manchmal muss man das ein oder andere reparieren, wo man vielleicht gerade gar nicht so die Zeit dafür hat. Die anderen Male gibt es irgendwelche neuen Projekte, die anstehen. Bei uns war das im letzten Jahr ein neues Holzregal, Kaminholz. Ist ja jetzt ganz wichtig geworden, günstiger Heizstoff. Naja, und wenn man so ein Holzregal baut, dann plant man das, überlegt sich das, beschafft sich das nötige Holz. Ich habe da noch so Dachziegeln drauf gemacht. Und dann ist das fertig. Davor das Jahr waren 2 Bäume dran. Wir hatten einen schönen alten Apfelbaum im Garten. Und der war dann irgendwann zu alt und ist leider abgestorben. Und dann mussten wir ihn fällen. Hat der Viktor uns den gefällt. Und dann dachten wir, da muss Ersatz her. Ja. Fahren wir zur Baumschule, suchen uns 2 Bäume aus, ein Ahorn und ein Apfelbaum. Wir hatten vorher auch einen schönen Apfelbaum mit schönen Äpfeln. Standort ausgesucht, 2 Löcher gegraben, pflanzen lassen, so ein Gerüst drumherum, man gießt es, fertig. 2 Projekte, 2 Ziele. Das eine war Platz fürs Holz, das andere waren Leckäpfel. Wir werden nachher noch sehen, was das mit der Predigt heute zu tun hat. Ja, ich möchte mit euch heute wieder einen Abschnitt aus dem Galaterbrief anschauen. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr hier auch gemacht. Ich predige den bei uns durch. Mittlerweile bin ich da so langsam im Endspurt. Heute kommt der letzte Abschnitt des 5. Kapitels dran. Relativ bekannter Abschnitt. Und da geht es um unser praktisches Leben. Die Frage ist da, wie lebst du? Wenn man jetzt dich die ganze letzte Woche beobachtet hätte, was hätte man gesehen? Welche Charaktereigenschaften hätte man bei dir wahrgenommen? Was hätte man bei dir gesehen? Was hätte man bei mir gesehen in der letzten Woche? Ja, ich möchte den Text lesen, Galater 5, die Verse 19 bis 26. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Ja, ich habe den Abschnitt wieder in 3 Teile geteilt. Das sind die Werke des Fleisches, die Frucht des Geistes und dann am Ende die letzten Verse, Leben im Geist. Ja, wir finden in diesem Abschnitt ganz zentral 2 lange Listen von Eigenschaften. Eine positive und eine negative. Paulus beginnt hier mit der Negativliste, mit den Werken des Fleisches. Also mit dem, was aus unserer alten, sündigen Natur kommt, die uns beherrscht, solange wir noch nicht neues Leben aus Gott haben. Und diese Liste ist ein Stück weit wie ein Spiegel. Sie zeigt uns, wie hässlich und abstoßend unser natürliches Herz ist. Und diese Werke sind Kennzeichen eines von Gott gelösten Menschen. Paulus beginnt den Abschnitt mit der Aussage, offenbar sind die Werke des Fleisches. Also diese Werke, die aus dem Fleisch kommen, sind offenbar. Sie sind für jeden sichtbar. Wenn du versuchst, sie zu verstecken, wird dir das auf Dauer nicht gelingen. Wenn dein Fleisch dich bestimmt, dann wird man das in deinem Leben irgendwann sehen. Schauen wir uns die Punkte einzeln an. Die Liste beginnt mit Sünden gegen den eigenen Körper. Sogenannte sexuelle Sünden. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Alles, was mit Hurerei, Ehebruch, sexueller Perversion zu tun hat. Wir könnten sagen, es geht um die Entgleisung unserer Triebe, um ein ungezügeltes Ausleben aller Begierden und Lüste. Also totale Disziplinlosigkeit. In unserer Gesellschaft wird vieles davon ja als gar nicht so schlimm angesehen. Gell? Seit Freud heißt es, wir müssen unsere Triebe ausleben, sonst werden wir irgendwie psychisch krank. Man braucht sich heute nur irgendwelche Videos anschauen, das Radio anmachen oder im Internet rumsurfen. Überall findet man viel Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Und deswegen warnt Paulus hier dafür, davor. Dann geht es weiter mit Sünden gegen Gott. Religiöse Sünden könnten wir sagen, Götzendienst und Zauberei. Oder wir könnten auch sagen, Okkultismus. Da geht es um Abfall von dem Schöpfer. Weil jemand anderes die Ehre und die Anerkennung bekommt und die Anbetung, die eigentlich Gott zusteht. Wenn nicht Gott, sondern irgendetwas anderes dein Leben beherrscht, dann ist das letztendlich Götzendienst. Vielleicht ist es dein Besitz, deine Karriere, das Vergnügen, die Freunde. Vieles andere kann unser Leben bestimmen und dominieren und prägen und an Gottes Stelle stehen. Ja, dann geht es weiter mit sozialen Sünden. Die nächsten vier: Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche. Es sind alles Sünden, die unsere Beziehungen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen zerstören. Sünden, die eine Gemeinschaft kaputt machen. Und dann brauchen wir uns nur das Leben unserer Welt anzuschauen. Wie viele kaputte Beziehungen gibt es da? Der Jürgen Fischer, den haben wir jetzt als Referent auf unserer Gemeindefreizeit, der sagte mal, der ist aus der Welt zum Glauben gekommen. Seine Ehe, er und seine Frau, wer in seiner Familie die erste Ehefamilie, die wirklich intakt ist, er sagte, seine Eltern, seine Großeltern, nur keine intakten Beziehungen, überall Zerrüttung. So ist das oft in dieser Welt. Oder ich habe jetzt vom Jörg Swoboda, ein Liedermacher, gelesen, der ging mit seiner Frau spazieren und dann traf er von früher alte Bekannte und die guckten ganz erstaunt, wie? Ihr seid immer noch zusammen? Das war irgendwie für diese weltlichen Menschen völlig überraschend, dass eine Ehe vielleicht auch mehr als 5, 10 oder 15 Jahre hält. Dann geht es weiter mit Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen. Das bedeutet, wenn man in einer Gruppe ist, dass man immer versucht, die einen auf seine Seite zu ziehen, gegen die anderen. Das Gegeneinander und nicht das Miteinander ist im Fokus. Das Gegeneinander und das Abgrenzen von anderen. Man ist völlig auf die eigenen Interessen fokussiert. Und leider finden wir solche Sünden auch manchmal in den Gemeinden. Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteien. Dann geht es weiter mit Neidereien. Neid, man gönnt dem anderen nichts. Oder vielleicht zeigt sich das auch darin, dass man sich am Unglück des anderen freut. Ja? Manchmal so, ach, dem geschieht das recht. Ja, und zum Schluss der Liste geht es noch um Unmäßigkeit beim Essen und Trinken. Trinkgelage, Völlereien. Also Party ohne Ende, könnten wir sagen. Fressen, saufen, wieder mal eine Entgleisung unserer Triebhaftigkeit, die hier angesprochen wird. Ich meine, Gott verbietet ja nicht grundsätzlich Alkohol zu trinken, aber verbietet uns klar, uns zu betrinken oder sich einfach voll zu fressen. Also hier ist Disziplinlosigkeit angesprochen. Die Kontrolle verlieren, seinen Körper in diesem Bereich nicht im Griff haben. Ja, und wie endet die Liste? Da heißt es, und dergleichen. Damit drückt der Paulus aus, ich könnte diese Liste jetzt noch weiterführen und weiterführen, aber bis hierhin soll es mal reichen, weil es jetzt eigentlich jedem klar sein soll, was gemeint ist. Ja, das ist wirklich eine unheimliche, eine bedrückende Liste. 15 Eigenschaften, die einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen total kaputt machen können. Ist euch übrigens der Gegensatz dieser beiden Listen aufgefallen? Ist nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Einleitung. Es heißt hier Werke des Fleisches, aber Frucht des Geistes. Warum ist beim Fleisch Werke, von Werken die Rede und beim Geist von Frucht? Dann schauen wir uns das Wort Werk genauer an. Werke sind Dinge, die wir tun, die wir vollbringen. Ein Werk kann man immer der eigenen Leistung zuschreiben. Ja, wenn man was geschaffen hat, mein Werk. Daher auch Werke des Fleisches. Sie kommen aus unserem eigenen Ich. Aber bei der Frucht ist es anders. Kann man Frucht machen? Ist ja von landwirtschaftlicher Produktion die Rede bei uns, aber so richtig stimmt das ja nicht. Gell? Man kann in der Landwirtschaft nicht was produzieren, wie man vielleicht Autos produzieren kann. Frucht kann man nicht machen, kann man nicht einfach produzieren, sondern wann kommt Frucht? Wenn wirkliches Leben da ist. Also als unser Apfelbaum abgestorben ist oder so ein bisschen geschwächelt hat, fing das ja an. Da haben wir dann auch immer geguckt, kommt da noch Frucht? Oder ganz am Ende war der ganze Winter durch, kommen da Blätter? Wenn er lebt, kommt das. Und dann kam irgendwann nichts mehr. Und dann war uns klar, der ist tot. Aber wenn wirklich Leben da ist, dann kommt Frucht. Dann sieht man das. Ja? Johannes 15, Vers 5 heißt es, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ja, also um Baum Frucht zu bringen, ist ein Baum letztendlich von den äußeren Umständen abhängig, die er nicht beeinflussen kann. Er braucht Sonne, er braucht Regen, braucht guten Boden. Und genauso ist es auch mit geistlicher Frucht in unserem Leben. Wir können sie nicht einfach produzieren, wie vielleicht Werke. Nein, wir brauchen Gottes Wirken in unserem Leben. Und daher werden sie hier als Frucht des Geistes bezeichnet. Wir können sie nicht machen, aber auf der anderen Seite können wir die Frucht auch schon blockieren oder verhindern. Wir können Gottes Wirken in unserem Leben verhindern, zum Beispiel durch Sünde. Das lesen wir im Buch Josua. Ja, nachdem Jericho erobert wurde, ging es auf einmal nicht mehr weiter. Der nächste Kampf ging verloren, weil da der Achan gesündigt hatte. Gott konnte das Volk nicht mehr segnen. Ja, wenn ihr euch diese Liste anguckt, die Werke des Fleisches, findet ihr auch davon was in eurem Leben? Ja, denkt mal an letzte Woche, wenn euch jemand beobachtet hätte, hätte er etwas von dieser Liste gesehen? Vielleicht schon mal hier und da. Vielleicht ist euch auch mal die Hutschnur gerissen. Du hast jemand angebrüllt. Zornausbrüche. Oder du hast dir was Schmutziges im Internet angesehen. Unreinheit. Auch im Leben eines Gläubigen können diese Werke des Fleisches vorkommen. Aber was ist dann mit dem zweiten Teil von Vers 21? Da heißt es, die so etwas tun, dass die das Reich Gottes nicht erben werden. Was will Paulus hier sagen? Bin ich verloren, wenn ich mal neidisch bin oder zornig bin oder mich mal betrunken habe? Paulus sagt hier, wenn diese Sünden das Aushängeschild deines Lebens sind, wenn du darin lebst, das beständig praktizierst, dann. Und dann zeigt es, dass du nicht wirklich wiedergeboren bist. Es geht hier also nicht um Christen, die in eine dieser Sünden fallen und darüber traurig sind, sondern um Leute, die diese Sünden gewohnheitsmäßig tun, die sie zu ihrer Lebenspraxis gemacht haben, die Freude an diesen Sünden haben und für die das total normal ist. Offenbarung 22, Vers 15. Da ist auch die Rede von welchen, die draußen sind. Und da ist auch eine kurze Liste von diesen Sünden. Und da heißt es am Ende, und jeder, der die Lüge liebt und tut, also nicht nur er tut diese Dinge, sondern er liebt sie auch. Ja? Und solche Leute sind keine Kinder Gottes. Ihr Verhalten beweist das. Was lernen wir hier noch Grundsätzliches? Paulus betont hier, dass es hier nicht so sehr um dein Glaubensbekenntnis geht, um deine Theologie, um das, was in deinem Kopf ist, sondern vielmehr um das, was du jeden Tag tust, Tag für Tag, wie du bist. Ja? Und indem Paulus sich so auf unser praktisches Leben fokussiert, möchte er uns damit eine ganz zentrale Wahrheit verdeutlichen. Nämlich darum, worum es im Christsein im ganz Zentralen geht. Christsein ist nämlich nicht nur verändertes Denken, einfach so eine andere Meinung jetzt. Nein, Christsein ist nicht nur verändertes Denken, sondern auch verändertes Handeln, verändertes Leben. Christus Nachfolge ist nicht einfach eine neue Weltanschauung. Nicht nur ein Bekenntnis, das ich mal so ablegen kann, und dann lebe ich genauso weiter wie vorher. Nein, Christus Nachfolge ist eine Haltung, die sich in meinem praktischen Leben zeigen wird, die sichtbar wird. Und deswegen sagt Paulus hier den Galatern diese ernste Warnung. Ein bloßes Lippenbekenntnis reicht nicht aus, wenn dein Leben dein Bekenntnis nicht unterstreicht. Wenn es stattdessen von diesen Sünden hier geprägt ist, dann bist du nicht dabei, dann bist du nicht wirklich errettet. Also einen Christen erkennt man an einem veränderten Leben. Nicht an einem perfekten Leben, aber an einem veränderten Leben. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt, die Frucht des Geistes. Das ist jetzt die positive Liste, die Frucht des Geistes. Paulus nennt hier 9 Punkte, 9 Charaktereigenschaften. Und bei dieser Liste ist wichtig zu betonen, dass diese Liste eine Einheit ist. Hier ist nicht von Früchten des Geistes die Rede, sondern von Frucht. Alle 9 Eigenschaften zusammen bilden die Frucht, die im Leben eines Christen sichtbar werden soll. Also du kannst nicht sagen, 9 Eigenschaften, ich suche mir jetzt mal eine aus. Welche gefällt mir denn? Ja, Freundlichkeit. Das ist mein Ding, darauf konzentriere ich mich und die Enthaltsamkeit überlasse ich mal den anderen. Nein, alles gehört zusammen. Das ist anders als bei den Geistesgaben. Ja, da hat der eine Weissagung, der andere Lehre, der andere Hirtendienst. Die Gott gibt Gott einzeln. Aber zur Frucht des Geistes gehören alle 9 Eigenschaften dazu. Die Liste beginnt hier mit 3 inneren Eigenschaften. Liebe, Freude, Friede. Liebe, Freude, Friede soll unser Inneres erfüllen. Und die Liste fängt an mit der Liebe. Manche sagen auch, man könnte hier einen Doppelpunkt machen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und das bedeutet Freude, Friede, Langmut und so weiter. Aus der Liebe kommt alles andere. Alle folgenden Eigenschaften sind letztendlich eine Konkretisierung der Liebe. Ja, die Liebe ist sicher das Wichtigste, gell? Sie ist das Band der Vollkommenheit, schreibt Paulus in Galater 3, Vers 14. Liebe ist das Wesen Gottes selbst, lesen wir 1. Johannes 4. Und sie ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen, schreibt Paulus in Römer 5, Vers 5. Also da, wo Geist Gottes drin ist, da kommt Liebe raus. Das ist einfach eine Tatsache. Nicht perfekt, nicht zu 100%, aber es geht immer in diese Richtung. Also wenn Gottes Geist in einem Leben wirkt, dann fängt dieser Mensch an zu lieben. Er liebt Gott, er liebt seine Mitmenschen. Das nächste ist Freude. Ja, wie ist das mit der Freude? Denkt vielleicht schnell, freuen können sich doch alle Menschen. Muss man ins Fußballstadion gehen, wenn die richtige Mannschaft gewonnen wird oder im Karneval. Überall hat man Eindruck, da freuen sich Menschen. Aber das ist doch oft nur eine kurz anhaltende Freude, keine bleibende Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Wie die Freude ist, die Gott uns schenkt, weil wir seine Kinder sind. Eine innere Freude, die auch noch da ist, wenn es mal bei uns schief läuft. Dann kommt Friede. Innerer Zustand von Ruhe. Friede mit unseren Mitmenschen, aber wirklich Friede mit Gott. Ja, diese ersten drei Eigenschaften beschreiben auch unsere Beziehung zu Gott. Wir lieben Gott, wir erleben seine Freude und seinen Frieden. Bei den nächsten dreien geht es um unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Man könnte sagen, Wohlwollen gegenüber anderen. Langmut. Man könnte vielleicht sagen, ich bin geduldig mit schwierigen Menschen. Schwierige Menschen gibt es irgendwie überall, gell? Auf der Arbeit, vielleicht hast du einen schwierigen Chef, vielleicht hast du schwierige Mitarbeiter, vielleicht hast du schwierige Kollegen. Auch in der Gemeinde ist es nicht immer einfach. Wir brauchen da Langmut. Dass ich einfach nicht sofort aus der Haut fahren muss, wenn ich mich provoziert fühle. Das nächste, Freundlichkeit. Freundlichkeit, nett, zuvorkommen, ein gutes Wort für andere haben. Ich denke immer an einen ehemaligen Nachbarn, der war nicht gläubig, als wir in Neuss wohnten, aber der war mir ein großes Vorbild. Der kam immer mit dem Bus nach Hause gefahren und dann lief er von der Bushaltestelle. Wir wohnten am Ende der Sackgasse durch die ganze Straße und er hat immer alle freundlich gegrüßt. Da war er schon Vorbild. Aber was ich dann noch bezeichnend fand, wir unterhielten uns mal mit ihm und dann sagt er vorne am Anfang der Straße, da war eine Frau, die hat nie zurückgegrüßt. Und normal würden wir denken, ich mach's dreimal, aber wenn sie nicht will, dann halt nicht. Aber er sagte, ich grüße die jetzt so lange freundlich, bis sie mich zurückgrüßt. Und dann dachte ich, das fand ich irgendwie stark. Einfach Freundlichkeit. Und irgendwann steckt das jeden an. Ich habe da einen interessanten Vers im Buch Hiob gefunden. Hiob 29, Vers 24. Da sagt der Hiob, da schreibt er ja häufig über, oder sagt häufig was zu seinem früheren Leben. Lächelte ich denen zu, die kein Vertrauen hatten. Menschen, die kein Vertrauen haben, die sind wirklich mehr als niedergeschlagen. Gell? Sie vertrauen keinen. Der Hiob sagt von zu, denen habe ich zugelächelt. Lächelte ich denen zu, die kein Vertrauen hatten, dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichtes auf. Sie nahmen das auf in ihr Herz, das hat sie aufgebaut. Gell? Lächelte ich denen zu, die kein Vertrauen hatten, dann nahmen sie das Leuchten meines Gesichtes auf. Freundlichkeit hat einfach eine viel größere Wirkung, als wir das oft denken. Und noch ein Zitat von Luther zur Freundlichkeit. Eine sanfte, gewinnende, stille Art, geschickt an allem Guten sich zu beteiligen, die zum vertrauten Verkehr mit sich einlädt, die liebevolle Worte gebraucht und im Benehmen den rechten Ton findet. Freundlichkeit. Dann kommt Güte. Ja, Güte, dass ich gerne abgebe, obwohl ich vielleicht nicht müsste. Ja. Bei den Arbeitern im Weinberg, da ist der Herr gütig. Der sagt das auch, weil er den Arbeitern, die nur eine Stunde gekommen sind, den vollen Tageslohn gibt. Ja. Und er sagt dann denen, die sich beschwert, blickt dein Herz missmutig, weil ich so gütig bin. Wohlwollend, nachsichtig. Und zum Schluss kommen drei weitere moralische Eigenschaften. Treue. Dass ich vertrauenswürdig bin, aufrichtig, loyal gegenüber Menschen bin. Man könnte auch sagen, ein treuer Freund, eine treue Freundin bin. Gell? In Sprüche 17, Vers 17 heißt, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Wir alle kennen vielleicht Menschen, ich weiß aus meiner Jugendzeit oder auch Kinder, wo es Freunde gab, die, manchmal waren sie da, wenn sie was von einem wollten, aber wenn sie dann in ihrer Clique waren oder unter anderen, dann haben sie einen Bogen um einen gemacht. Sie waren nicht treu, waren nicht loyal. Wir sollen treu sein. Sanftmut. Was ist Sanftmut? Ja, wenn wir mal in der Stadt gehen und fragen, was stellt ihr euch unter einem Sanftmütigen vor, dann würden vielleicht manche sagen, bestimmt so ein Langweiler, der nichts drauf hat, so ein Schwächling. Also, wenn man so junge Männer fragt, ist das für euch ein Ziel, sanftmütig zu werden? Ich glaube, würden wahrscheinlich die wenigsten sagen, dass sie das so als Ziel haben. Aber ich denke, dass wir damit nicht verstanden haben, was wirklich Sanftmut ist. Es hat mal einer gesagt, Sanftmut ist Power under Control. Also wirkliche Kraft, die aber unter Kontrolle ist. Also ein Sanftmütiger, der hat etwas drauf, er hat Kraft, aber er weiß, wann er sie einsetzen soll und wann nicht. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen und er sucht auch keine Rache. Er ist sanftmütig. Ja, und zum Schluss noch Enthaltsamkeit. Was ist Enthaltsamkeit? Enthaltsamkeit, zielgerichteter Verzicht. Zum Beispiel beim Sportler, lesen wir es ja auch in der Bibel, aber kennt man ja auch heute. Der hat ein Ziel und dafür muss er auf vieles verzichten. Freiheit vom triebhaften Zwang. Ich kann einfach verzichten. Ich habe meine Begierden, meine Triebe unter Kontrolle. Letztendlich bedeutet es Selbstbeherrschung. Ja, 9 Aspekte der Frucht, die zusammengehören. Die sich alle manifestieren, wenn der Heilige Geist in einem Leben wirkt. Und das sind 9 Eigenschaften, die der Heilige Geist auch in deinem Leben bewirken will. Die immer besser rauskommen sollen. Ja, dann geht es weiter im Text, da heißt es, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ja, was hat das jetzt mit dem Gesetz zu tun? Gell? Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Gell? Das heißt, wer diese Frucht des Geistes hervorbringt, der braucht das Gesetz nicht mehr. Der macht sowieso all das, was das Gesetz ihm sagt. Gegen diese Konkretisierung der Liebe verblasst das Gesetz völlig. Was soll man dem denn auch befehlen, wenn die Liebe viel mehr tut, als das Gesetz überhaupt fordern kann? Ja, kommen wir zum dritten Punkt, ab Vers 24, lebe im Geist. Dort heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was ist also das Kennzeichen derer, die Christus angehören? Die haben was von sich gekreuzigt. Und das ist eine Tatsache, keine Aufforderung. Und was haben sie gekreuzigt? Ihr Fleisch, ihre Leidenschaften und Begierden. Und hier steht gekreuzigt, das hat einmal in der Vergangenheit stattgefunden. Das passierte, als wir uns bekehrt haben. Eine Kreuzigung ist ja eine bisschen langwierigere Sache. Nicht wie eine Enthauptung, das geht von jetzt auf gleich. Eine Kreuzigung konnte mehrere Tage dauern. Und so ist das auch mit der Kreuzigung unseres Fleisches. Die dauert oft länger, nicht nur Tage oder Monate, die dauert Jahre. Aber dieses Bild zeigt uns auch noch, wer einmal am Kreuz war, der kam da nicht mehr lebend runter. Der Tod war ihm sicher. auch wenn es noch ein bisschen dauerte. Und so ist das auch mit unserem Fleisch. Es meldet sich immer mal wieder zum Wort, aber es ist schon gekreuzigt. Und es wird einmal ganz sterben, es ist dem Tode geweiht. Vielleicht bist du schon viele Jahre gläubig, 10, 20, 30 Jahre oder länger. Du merkst auch wieder, mein Jähzorn oder andere Dinge kommt immer mal wieder hoch und das frustriert dich total. Aber du musst wissen, das ist nur noch wie so ein Zappeln eines Fisches im trockenen Land. Irgendwann geht es zu Ende. Ist auch dem Tode geweiht. Und dann geht es weiter, wenn wir durch den Geist leben. So lasst uns auch durch den Geist wandeln. Bei unserer Bekehrung haben wir durch den Geist neues Leben bekommen. Und jetzt sollen wir auch unser tagtägliches Leben durch den Geist führen. Ja, wie leben wir durch den Geist? Wie wachsen wir durch den Geist? Brauchen wir da eine spezielle Erfahrung? Irgendeine Erfahrung, dass es dann mal Klick macht und jetzt kann ich durchstarten? Irgendein tolles Ereignis, ist das das Entscheidende? Wenn du das noch nicht hast, dann geht es nicht voran. Nein. Wachse im Heiligen Geist heißt Schritt für Schritt. Jeden Tag ein bisschen weiterkommen, jeden Tag dem Heiligen Geist mehr Raum geben in unserem Leben. Tag für Tag durch den Geist wandeln. Ja. Geistlich wachsen heißt also, dass Gott in unserem Leben immer größer wird, immer mehr Raum einnimmt und wir selbst, unser eigenes Ego, immer mehr in den Hintergrund tritt. Und weil das so oft so schwer fällt, führt Paulus im nächsten Vers gleich eine Warnung an. Da heißt es, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Was heißt denn dieser Ausdruck? Eitle Ehre. Eitel könnte man auch übersetzen, das mit leer. Also jemand, der nach eitler Ehre trachtet, das ist ja meist ein Mensch, der sucht menschliche Anerkennung. Aber weil der Applaus von Menschen immer nur kurzfristig toll ist, bleibt er doch immer leer zurück. Woran erkennt man Leute, die nach eitler Ehre trachten? Da schauen wir mal, wie der Vers weitergeht. Es sind die, die andere beneiden und andere herausfordern. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das eine ist aktiv provozierend, gell? Einander herausfordern. Gebt mir die Ehre, die mir zusteht, erkennt mich endlich an, wird da so ausgedrückt. Die anderen beneiden, ist eher so passiv zurückhaltend. Vielleicht sitzt man still auf seinem Platz und denkt, ich wünsche mir so zu sein wie andere, wie der andere, der vielleicht mehr Ehre und Anerkennung bekommt als ich. Ich bin neidisch. Herausfordernd beneiden, ganz unterschiedliche Sachen. Aber der Grund bei beiden ist die Sehnsucht nach eitler Ehre, nach menschlicher Anerkennung. Ja, wenn du so etwas von diesen beiden Dingen in deinem Leben wahrnimmst, vielleicht merkst du, da war ich grob zu anderen, da habe ich sie herausgefordert, warum eigentlich? Oder da war ich einmal neidisch, warum eigentlich? Dann überleg mal, vielleicht steckt da der Wunsch nach eitler Ehre dahinter. Dass du groß rauskommen willst oder ein bisschen größer rauskommen willst und vielleicht ein bisschen zu groß von dir denkst. Ja, damit komme ich zum Schluss. Ich habe euch am Anfang von den beiden Projekten in unserem Garten erzählt. Was ist der Unterschied bei diesen beiden Projekten? Das Holzregal war ein Werk, ich konnte das einfach herstellen. Ich brauchte nur die nötigen Utensilien, habe es geplant, gebaut. und fertig war es. Aber den Bäumen war das anderes. Wir haben uns Mühe gegeben, natürlich versucht, das Beste zu machen. Sogar extra neue Erde noch ein bisschen besorgt drumherum. Aber am Ende mussten wir doch warten und gucken, kommen Äpfel im nächsten Jahr. Wir konnten das nicht einfach so fertig machen. Und genauso ist es auch mit der Frucht des Geistes in unserem Leben. Wir können diese neuen Eigenschaften nicht aus uns selbst heraus produzieren. Wir können sie nicht einfach befehlen. Aber wir können die Voraussetzung dafür schaffen, dass immer mehr von diesen Eigenschaften in unserem Leben sichtbar werden. Und das ist Gottes Ziel mit jedem Gläubigen, der hier sitzt, dass Gott an euch arbeitet. Er will, dass ihr liebevoller, freundlicher, geduldiger, fröhlicher, treuer, sanftmütiger, disziplinierter werdet. Gott möchte, dass wir weiterkommen, weiter wachsen. So möchte ich dir noch ein paar Fragen mitgeben. Wenn du schon länger mit Jesus lebst, ist in deinem Leben Veränderung sichtbar. Suchst du mehr den Frieden, auch mit schwierigen Leuten? Wirst du vertrauenswürdiger? Bist du freundlicher im Umgang mit anderen, auch wenn du mal schlecht geschlafen hast? Strahlst du Freude aus, auch wenn du mit unerfüllten Wünschen leben musst? Spürt dein Ehepartner konkret, dass du ihn mehr liebst? Wächst du darin? Sieht man Frucht des Geistes in deinem Leben? Und es ist eine Verantwortung, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass der Heilige Geist in deinem Leben mehr wirken kann. Ja, wie kann das gehen? Was heißt das konkret? Und auch dafür möchte ich euch noch 3 Punkte mitgeben, die einfach wichtig sind, dass Gott in unserem Leben wirken kann. Erstens, sei konsequent in deinem Umgang mit Sünde. Es ist immer wieder die Beobachtung, wo Menschen nicht konsequent mit Sünde umgehen, da geht es geistlich nicht vorwärts. Wenn da Werke des Fleisches in deinem Leben sind, dann bekenne sie und lasse sie. Und schmeiß Dinge in deinem Leben raus, die dich immer wieder zur Sünde verführen. Konsequent. Zweitens, such Gemeinschaft mit Gott. Lies sein Wort und denke wirklich darüber nach. Ja, denk nochmal an Johannes 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bleibe in Jesus. Und ein drittes, pflege verbindliche Gemeinschaft mit Geschwistern. Weil nur in der Gemeinschaft werden die Früchte des Geistes sichtbar, können reifen. Wenn man nur für sich alleine ist, sieht man vielleicht, kann man nicht viel davon sehen. Aber du brauchst in der Gemeinschaft auch die Ermutigung, aber auch die Korrektur der Geschwister, um weiter zu wachsen. Ja, und ich wünsche euch, dass die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, dass die euer Leben weiter prägen und dass die in eurem Leben auch in der kommenden Woche noch mehr sichtbar werden. Amen.